Willkommen bei Retten, Helfen, Reden, dem Podcast der Malteser, der euch die Menschen näher bringt, die täglich für ihre Mitmenschen im Einsatz sind. Egal ob Notfallsanitäter, Ärztin, Hospizbegleiter oder Katastrophenschützerin, wir zeigen sie euch ganz privat und sprechen mit ihnen über ihr Engagement im sozialen Bereich. Hallo, ich bin Patrick Pöhler und euer Host bei diesem Podcast. Was genau macht eigentlich der Großhospitalier des Malteserordens? Darüber habe ich mit Dr. Josef Blotz gesprochen. Er hat mir erzählt, was ihn an den Begegnungen mit Maltesern auf der ganzen Welt besonders fasziniert. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Retten, Helfen, Reden. Heute mit einer ganz besonderen Folge, denn wir wollen mal so ein bisschen eintauchen in die Welt des Malteserordens. Und dazu habe ich heute einen ganz besonderen Gast und freue mich auch sehr, dass er ein bisschen seiner wertvollen Zeit für uns opfert. Bei mir ist nämlich der Großhospitalier des souveränen Malteserordens, seine Exzellenz Dr. Josef Blotz. Herzlich willkommen.
Danke sehr, Herr Pöhler.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat, dass wir hier zum Podcasten kommen. Ihre korrekte Anrede, ich habe es gerade schon gesagt, ist seine Exzellenz. Wird das häufig verwendet?
Ja, es wird nach dem internationalen Protokoll ständig und überall so verwendet, wenn ich auf Reisen bin zum Beispiel, in der letzten Woche im Libanon oder davor in Rom und davor in Albanien und so. Das ist nichts, worauf ich besonderen Wert legen würde. Ich persönlich würde mich auch gerne begnügen mit meinem Nachnamen. Aber es ist so, dass im internationalen Protokoll das eine Rolle spielt. Es geht um die Wahrnehmung einer Person, die ja schließlich auf Ministerebene unterwegs ist. Und es hat irgendwo dann auch was mit Reputation der Organisation zu tun, mit der man seit 34 Jahren in meinem Fall engstens verheiratet ist und für die man steht.
Aber ist das etwas, woran Sie sich auch gewöhnen mussten an so eine Anrede?
Ja, am Anfang schon, weil das absolut was Neues ist. Ja, wenn man nach einem längeren Leben, so Ende 60, plötzlich in ein Umfeld gerät, in der solche Dinge eine Rolle spielen, die für mich völlig ungewohnt waren, ja, dann muss man schon noch mal genau gucken, ja.
Jetzt sind Sie der Großhospitalier des Malteserordens. Ja. Ich glaube, ganz viele Menschen wissen beim MHD so einigermaßen Bescheid, vielleicht bei den Werken, bei den Krankenhäusern, in der Altenhilfe. Aber der Orden ist, glaube ich, dann doch noch mal so ein Thema, wo viele gar nicht so richtig wissen. Was macht denn der Großhospitalier eigentlich?
Ja, der Großhospitalier, und das, by the way, ist im Grunde genommen einer dieser schönen, alten, traditionellen Bezeichnungen. Also man kann das auch sozusagen technisch einfacher übersetzen, indem man sagt Minister für Soziales, für Gesundheit und für internationale Kooperation. Das ist das eigentlich. Und dann erinnern wir uns noch daran, dass der Orden ja vor fast 1000 Jahren als ein Hospitalorden gegründet wurde. Und das erkennen wir heute noch in der offiziellen Bezeichnung des Ordens, in seiner langen Version. Da heißt es nämlich souveräner militärischer Hospitalorden. Und dieser Hospitalgedanke, also der Gedanke an Gastfreundschaft, an Aufnahme, an Hilfe, an Pflege, das ist das, wofür der Orden ja insgesamt überhaupt steht. Und mein Portfolio in der Ordensregierung umfasst eben genau diese Kernaufgaben, diese Kernmission des Ordens seit 1000 Jahren, nämlich das Karitative zu planen und umzusetzen. Das ist meine Aufgabe. Und wenn ich viel unterwegs bin, das ist nun mal eines der Hauptkennzeichen meiner Tätigkeit, dann bin ich eben unterwegs, um, ja, ich zähle es einfach vielleicht mal auf, um zu koordinieren. Mhm. Die vielen, vielen Werke in 130 Ländern rund um die Erde. Ich koordiniere, ich nehme wahr, was unsere Mitarbeiter, unsere Freiwilligen, unsere Ordensmitglieder vor Ort tun. Ich nehme das wahr. Ich danke ihnen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich motiviere, wobei ich sehr oft feststelle, wie auch letzte Woche wieder im Libanon, dass man mich motiviert. Denn das, was ich da so sehe, ist so eindrucksvoll und fantastisch, was unsere Leute dort tun. dass ich jedes Mal selbst erfüllt wieder abreise, wie ja, als ob ich in einem Sauerstoffzelt gewesen wäre.
Jetzt sagen Sie ja schon, dass Sie ganz viel unterwegs sind. Können Sie das beziffern? An wie vielen Tagen oder in wie vielen Wochen im Jahr sind Sie unterwegs?
Also ich bin jetzt fast auf den Tag genau ein Jahr Großhospitalier, also einer der vier Minister in der Ordensregierung, und habe in diesem Jahr alle fünf Kontinente besucht, also eben mit Ausnahme der Antarktis, weil wir auf allen fünf Kontinenten unterwegs sind und die Zahl der Länder, weiß ich jetzt gar nicht so, an die 20 vielleicht. Und das geht in diesem Jahr weiter. Ich werde in der übernächsten Woche in Montenegro sein und wieder in Albanien, dann in Großbritannien, in Ungarn, im September in Südafrika, im Oktober, November in Südamerika und so weiter. Und das ist aber auch ganz wichtig, weil die Ordensregierung, die Zentrale in Rom, ja auch sichtbar sein muss. Also in dem Fall eben durch mich personifiziert, wenn Sie das so wollen. Und wir müssen wirklich sehr darauf achten, Menschen wahrzunehmen und zu danken, ihnen zu danken. Es ist eine Zweibahnstraße. Ja. Es darf nicht dazu kommen, dass die Zentrale in Rom wahrgenommen wird als eine anonyme technokratische Company. Das sind wir eben gerade nicht. Mhm. Ja.
Jetzt bewirbt man sich ja nicht um den Job, sondern man wird ja vom souveränen Rat gewählt. Kann man da überhaupt Nein sagen?
Also zunächst einmal, es ist kein Job. Es ist eine Mission. Ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber im Grunde genommen ist es schon wie für jedes Ordensmitglied eine Berufung. Denn schließlich sind wir ein religiöser Orden. Technisch gesehen kann man natürlich Nein sagen, aber wenn man so wie ich seit 34 Jahren im Orden ist und so vieles schon erlebt hat, und dann eine solche Frage kommt, dann kann man irgendwie ja doch nicht Nein sagen. Und ich habe auch gerne Ja gesagt, nachdem ich meine Frau um Zustimmung gebeten habe. Denn
hat sie direkt zugestimmt?
Ja, hat sie. Da war ich auch sehr erleichtert, weil das schon auch was bedeutet, sehr viel unterwegs zu sein, nochmal neue Verantwortung zu übernehmen in einer Lebensphase, in der man oder in der ich ganz konkret mit einer solchen Mission nicht mehr gerechnet habe.
Sie haben gerade gesagt, die Ordensregierung sitzt in Rom. Das heißt, Ihre Kollegen sozusagen sind ja auch alle da. Wie oft sind Sie selbst in Rom?
Also vielleicht könnte ich es so ausdrücken, dass ich sage, ein Drittel meiner Arbeitszeit oder meiner Zeit verbringe ich zu Hause in Deutschland, in der Nähe von Bonn mit meiner Frau, meinem Haus. Ein Drittel in Rom, wo ich mein Büro habe, wo ich auch eine Wohnung habe, und ein Drittel auf Reisen, so grob gesagt. Ja, das verschiebt sich mal so ein bisschen zugunsten oder zulasten des einen oder anderen Segments. Aber es ist schon sehr intensiv und es muss auch intensiv sein.
Und das ist genauso auch, wie Sie sich das vorgestellt haben, also was Ihnen auch große Freude macht, dieser Wechsel?
Ja, absolut. Also ich war ja seit Januar 23, also zunächst einmal zwei Jahre, ein reguläres, wenn ich so sagen darf, einfaches Ratsmitglied, also damit auch schon in der Ordensregierung. Der offizielle Begriff für die Ordensregierung lautet souveräner Rat. Mhm. Da war ich zwei Jahre lang als ein Rat und hatte auch bestimmte Aufgaben. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, am damaligen Großhospitalier, der mein Vorgänger war, zu beobachten, was er tut. Also ich wusste sehr genau, was auf mich zukommt. Wenn man es dann aber macht, ist es dann hier und da doch nochmal überraschend und aber auch bereichernd und beglückend zu sehen, was man eben alles wirklich in dieser unfassbar vielfältigen Malteserwelt zu sehen bekommt.
Was bekommen Sie denn zu sehen? Also vielleicht können Sie es mal irgendwie ein bisschen an ein, zwei Beispielen beschreiben, da wo Sie sind.
Ja, ich könnte das Beispiel nehmen, Lima, die Hauptstadt von Peru. Da war ich liegt schon einige Zeit zurück. Und da waren wir in einem Außenbezirk von Lima, fernab der modernen Welt. Und was ich dort gesehen habe an Engagement, an Selbstlosigkeit, an Kreativität auch von Freiwilligen des Malteserordens, die sich dort vor allem um Kinder kümmern, Das ist manchmal einfach wirklich, ja, es ist Wahnsinn, das zu sehen. Man ist manchmal wirklich zu Tränen gerührt. Oder in Kamerun, in einem Krankenhaus, das von den Maltesern betrieben wird, immer auch in starker Partnerschaft mit der katholischen Kirche und mit anderen Partnern, auch mit Geldgebern. Das ist ja auch mal ganz wichtig, dass man die Ressourcen hat. Oder letzte Woche gerade im Libanon, da war ich im Nordost-Libanon, im Bekaa-Tal, in einem Refugee-Camp mit syrischen Flüchtlingen, die dort seit 10 Jahren leben und wirklich dort nur deswegen leben können, weil wir sie unterstützen. Und zwar mit medizinischer Hilfe und mit Kommunikation, Dasein, Menschsein. Und deswegen würde ich gerne, wenn Sie mir das erlauben, das Motto, das Sie eingangs nannten, dieser Podcast-Serie, Sie sagten, retten, helfen, reden, um ein viertes Element erweitern, retten, helfen, reden, beten. Denn wir sind ein religiöser Orden und wir helfen nicht nur, wir beten auch. Und zwar mit den Menschen und für die Menschen. Das ist ganz, ganz wichtig.
Das mit den Menschen, finde ich, ist besonders schön dann ja auch, denke ich. Ne?
Absolut. Auch gemeinsame Gottesdienste, so wie ich das immer wieder erlebe, auch bei den sogenannten Roma-Centers, die ich besucht habe in Ungarn und Kroatien vor einiger Zeit. Wichtig ist in dem Zusammenhang aber auch gleich darauf hinzuweisen, dass wir nicht nur Christen oder gar nur Katholiken helfen und sie versorgen, sondern ohne Ansehen der Religion, der Nationalität, der Ethnie, was auch immer sie wollen, wir helfen demjenigen, der Hilfe braucht. Armen, Kranken, Bedürftigen. Und das sind oft auch Menschen, die nicht nur körperlich, medizinisch der Hilfe bedürfen, sondern auch seelisch, der Betreuung, der Begleitung, psychosoziale Hilfe in der Ukraine. Das war ganz fantastisch zu sehen vor einiger Zeit. Ja, das ist eben, wir schauen auf den Menschen in seiner Gesamtheit. Und das ist in gewisser Weise ja auch ein Unterschied zu einer NGO, die unfassbar viel Gutes tut, oder diese NGOs, wir könnten sie aufzählen. Bei uns kommt eben noch so ein Element dazu. Und das ist, sind christliche Werte, die uns unter anderem dazu bringen, auch mit den Menschen und für die Menschen zu beten.
Sie haben eben schon angedeutet, Sie sind 1992, vor 34 Jahren, in den Malteser Orden eingetreten. Wie sind Sie denn da reingekommen? Wie sind Sie überhaupt, wie kam der Kontakt zu den Maltesern? Also was war die Entscheidung für Sie? Ich möchte da mitmachen.
Ja, ich bin in meiner Familie der Erste, der Mitglied im Malteserorden geworden ist. Und das hat sich im Grunde genommen durch einen Zufall ergeben. Ich lernte in meinem früheren beruflichen Umfeld jemanden kennen, der Malteser Ritter war und immer noch ist. Gemeinsam mit seiner Frau übrigens. Und da ergaben sich Gespräche. Ich wusste von den Maltesern wirklich sehr wenig. Ich wusste, dass es den Malteser Hilfsdienst gibt und kannte natürlich das Wappen und das Logo der Malteser. Aber ich hatte keinen Einblick in den Orden. Und so ergab sich im Laufe der Zeit über Gespräche, dass ich richtig Interesse entwickelt habe daran. Und irgendwann kam dann eine Frage, die bei mir wie bei vielen anderen ein sozusagen klassischer Einstieg ist, nämlich eine Pilgerreise mit Behinderten nach Lourdes. Mhm. Und so bin ich Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal Lourdes gewesen mit einem Team, mit einem Zug, wie es damals noch so war, aus Köln übrigens. Da fängt man Feuer, automatisch. Das geht irgendwie, da kann man sich gar nicht gegen wehren und sollte man ja auch nicht. Und dann, da war es geschehen. Und eine gewisse Zeit danach kam dann eine Folgefrage, die lautete, könntest du dir vorstellen, auch Mitglied im Orden zu werden? Und da kann man eben auch nicht Nein sagen. Und so entwickelt sich das, ja.
Ich finde, das ergeht vielen auch schon so bei der Rom-Wallfahrt. Also wenn die mit nach Rom fahren, dann absolut, ist das schon ein ganz besonderer Spirit, den man da eben auch erlebt.
Ja, genau. Das lässt einem nicht los. Das fängt einen ein, ja. Und man muss sich auch einfangen lassen. Und es ist auch eine Zweibahnstraße. Also die Teams, die mit Kranken und Behinderten zum Beispiel unterwegs sind, tun sehr viel für die Kranken und Behinderten. Aber sie bekommen auch sehr viel zurück. Nicht, dass das die Motivation wäre, etwas zurückzubekommen, aber das ist semipermeabel sozusagen. Ja, es geht in beide Richtungen und deswegen reden wir ja auch nicht gerne von uns, dem Team, und ihr, den Kranken, sondern wir sind ein Team. Ja.
Jetzt haben Sie eben so ein bisschen gesagt, dass Ihr Leben quasi so gedrittelt ist. Ein Drittel Reisen, ein Drittel zu Hause in Deutschland, ein Drittel in Rom. Wenn ich mir so einen typischen Arbeitstag von Ihnen in Rom vorstellen müsste, wie sähe der aus?
Ich habe ein wunderschönes Büro mit einer wunderbaren Aura in dem sogenannten Magistralpalast. Das ist also der Sitz der Ordensregierung seit 1834. Und habe ein tolles Team mit sehr erfahrenen tollen Mitarbeitern, für deren Unterstützung ich sehr, sehr dankbar bin. Mein Alltag, es sieht jeden Tag anders aus, aber das hat natürlich auch was mit Besprechungen zu tun und Telefonaten und Konferenzen. Und dann bin ich auch außer Haus und nehme Termine wahr mit allen möglichen Gesprächspartnern in Rom oder natürlich auch eine ganze Reihe von Online-Meetings. Ja. Dazu gehören dann auch Sitzungen des Souveränen Rats der Ordensregierung. Dazu gehören zwischendurch informelle Gespräche, Abstimmungen mit dem Großmeister, mit den anderen Ministern, also den hohen Chargen da, wie das so heißt. Und
sind die alle auf Englisch oder wie unterhalten?
Ja, also die offizielle Ordenssprache nach der Ordensverfassung ist Italienisch, aber da die Angehörigen des Souveränen Rates aus allen möglichen Ländern kommen, wo Italienisch eben nicht die Muttersprache ist, vollzieht sich das überwiegend eben doch in Englisch. Also im Souveränen Rat sitzen mit dem Großmeister zusammen insgesamt 14 Personen und der Großmeister selbst ist Kanadier. Und dann haben wir bei den Ministern einen Minister aus Malta, also ein maltesischer Malteser, ein Italiener, ein Franzose und ich als Deutscher. Und dann gibt es eben noch 9 weitere Räte und die kommen aus den USA, aus den Niederlanden, aus Italien, aus Großbritannien, Portugal und so weiter. Und das ist nichts anderes als im Grunde genommen die Reflexion oder die Abbildung der Globalität des Ordens. Also ich sagte ja 130 Länder rund um die Erde. Der Souveräne Rat gibt natürlich nur 14 Positionen her, sodass nicht alle Länder vertreten sein können. Aber es kommt schon darauf an, Repräsentanz und Inklusion sicherzustellen, auch in der Ordensregierung.
Wie gut ist Ihr Italienisch? Hat sich das entwickelt im Laufe der Jahre?
Ja, ich nehme Unterricht und versuche jeden Tag ein bisschen was dazuzulernen. Aber es mangelt so ein bisschen an der Kontinuität. Ich kann also nicht sozusagen auf Dauer immer sagen, jeden Dienstag 15 Uhr Unterricht oder so. Das geht leider nicht. Weil ich aber Spanisch spreche, fällt mir das relativ leichter. Ich kann also gut lesen und verstehen. Wenn Italiener schnell reden, ist es nicht mehr so einfach. Aber die Königsdisziplin ist natürlich, so gut zu werden, dass man selber reden kann. Ja, aber es wird besser. Ich habe ja noch bis zum Ende meines Mandats weitere 3 Jahre und das wird sich schon noch gut entwickeln.
Was macht Ihnen besonders Freude an Ihrem Job? Ist es tatsächlich dann die Begegnung mit den Menschen auf der ganzen Welt, wo Sie einfach sehen, was da Tolles geleistet wird?
Ja, genau. Das ist eine unfassbare Bereicherung für mich persönlich. Und es zeigt viel, viel Gutes in der Welt. Also wir haben ja so ein bisschen, bedauern ja gelegentlich, dass Bad News are Good News sind, Bad News are Selling. Die Titelblätter oder die Nachrichten. Und dann bedauern wir, dass nicht auch gute Sachen berichtet werden. Das ist leider ja statistisch wohl wirklich so. Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, so wie ich rumzukommen und zu sehen, was es an unfassbar vielen großartigen, guten Sachen gibt, für die in dem Fall die Malteser stehen, was wir so machen, in Osttimor, im Kongo, in weiß ich nicht wo, überall, ja. Fantastisch. Das gibt einem auch wieder nicht nur Freude, sondern auch Hoffnung. Es gibt einem Hoffnung und Vertrauen und auch für die Zukunft. Hoffnung ist wahnsinnig wichtig. Ist für mich oft wie eine Tankstelle, ja, rauszugehen und zu sehen, dass es wahnsinnig viele tolle Leute gibt. Im Übrigen unglaublich viele tolle junge Leute, die sich engagieren, die sich haben anfixen lassen durch das, was wir machen und das, was wir wollen. Und das ist die nächste Generation und so geht es weiter. Also die Malteser existieren seit fast 1000 Jahren und ich garantiere, sie werden mindestens noch mal für 1000 Jahre existieren.
Ich fürchte, wir kriegen das am Ende aber nicht mit, wir zwei.
Schauen wir mal.
Vielleicht von anderer Stelle, wer weiß das. Wenn Sie in Rom sind, wie nah sind Sie auch am Papst dran? Also sehen Sie ihn regelmäßig? Gibt es regelmäßigen Austausch? Was haben Sie für einen Eindruck von ihm auch?
Ja, also nicht regelmäßig. Ich bin ihm bis jetzt zweimal begegnet. Einmal war das im, wenn ich nicht irre, im Juni letzten Jahres, ja genau, um den Johannistag herum, der ja unser hoher Feiertag ist im Orden. An diesem Tag empfängt der Papst traditionell in einer Audienz die Ordensregierung, den Großmeister mit dem souveränen Rat. Da bin ich ihm letztes Jahr zum ersten Mal persönlich begegnet, Handshake und ganz kurzer Austausch. Und dann kriegt man aber schon auch wirklich einen wirklich guten, persönlichen, direkten Eindruck von einer Persönlichkeit, die im Auftreten und in der Ausstrahlung wirklich außerordentlich ist. Das, glaube ich, teilt sich jedem mit, der ihn erlebt. Ich habe ihn jetzt am 10. Januar nochmal persönlich erlebt, bei einer Audienz in der großen Audienzhalle neben dem Vatikan oder im Vatikan. Da ging es darum, dass er Danke sagen wollte den Tausenden von Freiwilligen, die das Gelingen des Heiligen Jahres ermöglicht haben. Darunter über 2000 Malteserhelfer, die ich in dieser Audienz repräsentieren durfte oder vertreten durfte. Und da auch wieder, ja, wunderbare Ausstrahlung, ganz, ganz großartige Persönlichkeit, die sich so mühelos, einfach super sympathisch auch mitteilt. Und an der Reaktion derjenigen, die in der Audienz eben dabei sind, kann man ablesen, wie er, wie man so schön flapsig sagt, wie toll er rüberkommt. Es ist eine ganz, ganz große Freude.
Jetzt treffen wir uns heute hier in Köln. Das hat einen Grund, weil Sie die Hospitalierskonferenz vorbereiten, die jetzt zeitnah stattfinden wird. Was verbirgt sich hinter der Hospitalierskonferenz und wie sieht das Programm aus?
Der Großhospitalier organisiert jedes Jahr eine Konferenz, mittlerweile zum 32. Mal jetzt hier in Köln. Da kommen alle.
Aber nicht immer in Köln, ne?
Nein. Beim letzten Mal war es in Wien und davor in Krakau und davor in London und nächstes Jahr wird es in Dublin sein. Es wechselt natürlich immer, ganz absichtlich natürlich. Und da versammelt der Großhospitalier seine nationalen Hospitaliers, also die Hospitaliers der Assoziationen, der Hilfsorganisationen. Das ist eine Gruppe, jetzt hier im Falle von Köln, von ungefähr 110 Personen. Mhm. Und wir tagen, wir tauschen uns aus, wir geben weiter Best-Practice-Ratschläge rund um die Welt. Also wir werden auch diesmal wieder Vertreter aus Australien haben, aus von der kubanischen Assoziation, die im Übrigen in den USA sitzt, aus naheliegenden Gründen, aber auch aus afrikanischen Staaten, Europa natürlich, USA. Globalization, ja. Und das ist sehr, sehr fruchtbar und notwendig. Wir müssen das Netz knüpfen. Es gibt ja immer Personalwechsel und es hat was mit Kohäsion, Zusammenhalt zu tun. Diesmal haben wir, ich möchte nur zwei Konferenzthemen ansprechen. Einmal am Samstag, den 21., das Thema Resilienz. Das ist wichtig, weil wir zunehmend cross-border denken müssen. Mhm. Denken müssen und handeln können müssen. Also im Falle einer krisenhaften Situation, sagen wir mal in Europa oder anderswo. Die Frage lautet also, sind wir resilient? Müssen wir Resilienz verstärken? Wenn ja, wie? Im Falle eines Szenarios, in dem die Kräfte eines Landes oder einer Malteser Entität im Lande X auch bereitstehen muss, zu unterstützen die Malteser im Lande Y. Mhm. Und das hat natürlich viele Facetten, technische, juristische, das Es geht um Standardisierung, so dass man wirklich sich austauschen und helfen kann. Es geht im Übrigen auch um strategische Kommunikation dabei. Das ist eine Arbeitsgruppe. Und es geht um spirituelle Resilienz jedes einzelnen Mitglieds beispielsweise. Das ist eine große Thema. Das andere Thema, am Sonntag, den 22. hier in Köln, ist das Thema Spiritualität. Ja, wir sind ein religiöser Orden und das, was wir tun, das unterscheidet uns ja auch so ein bisschen von anderen Organisationen. Das, was wir tun, muss immer auch gepaart sein mit Spiritualität. Ich sagte ja, wir beten ja auch, wollen das auch, müssen das auch, sollten es wirklich auch. Wir sollten beten mit und für den Menschen. Und die Frage, der wir uns an diesem Sonntag stellen, ist, wie verbinden wir Spiritualität mit Caritas. Und dahinter verbirgt sich nichts anderes als das Motto des Ordens selber, das ja in dieser schönen lateinischen Formulierung lautet Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum. Ja? Also Bewahrung und Verteidigung des Glaubens, Spiritualität, ich nehme jetzt mal so eine Kurzformel, und tue Gutes, ja, Caritas, nach dem Nächsten schauen. Wie verbindet man das? Und das Thema dann während dieser Konferenz soll uns auch daran erinnern, dass wir das eben nicht vergessen, diese Verbindung nicht vergessen. Es sind zwei Seiten derselben Medaille.
Und das ist quasi das einzige Treffen, was einmal im Jahr dann stattfindet, wo sich dann alle treffen?
Genau, einmal im Jahr, genau.
Ich würde gerne noch mal auf Ihre berufliche Laufbahn kurz eingehen. Sie sind 1975 als Offiziersanwärter in die Bundeswehr eingetreten und 2021 als Generalmajor in den Ruhestand gegangen. Wie prägend war die Zeit für Sie?
Ja, absolut prägend. Ich wollte als Jugendlicher vor dem Abitur noch wollte ich Soldat werden, weil ich davon überzeugt war, dass das für mich das Richtige ist. Auch in der politischen Situation damals. Und wenn man einen Beruf ausübt, so wie ich, über 46 Jahre immerhin, also fast ein halbes Jahrhundert, dann prägt das natürlich total. Klar, das war mein volles, erfüllendes Berufsleben. Und das habe ich gerne gemacht im Inland und im Ausland. Ich war auch in vielen, vielen Ländern zum Teil stationiert über Jahre hinweg. Ich war viermal in Auslandseinsätzen, in Afghanistan zweimal alleine. Aber ich will Ihre Frage auch insofern nochmal erweitert beantworten, indem ich sage, dass das im Grunde genommen auch irgendwie eine ganz gute Vorbereitung war für das, was ich jetzt mache. Nämlich diese internationale Aufstellung, die Erfahrungen aus Großorganisationen, ob das jetzt im Bundesministerium der Verteidigung war oder bei der NATO in Brüssel oder in Washington, wo ich war und weiß ich nicht, auch in den Einsätzen Bosnien und Libyen, mit der UN in Libyen zum Beispiel. Also da habe ich viel gelernt, sozusagen an Grundsatz oder ja, Grundsatzeigenschaften, Erfahrungen oder so, die mir jetzt sehr zustatten kommen, glaube ich.
Sie haben gerade gesagt, so, Sie wollten vor dem Abitur da noch eintreten, wegen der politischen Situation. Jetzt ist die ja gerade auch fragil, würde ich mal so vorsichtig formulieren. Wie schauen Sie aktuell auf die politische Weltlage?
Ja, also das gibt mir Gelegenheit, nochmal den Punkt zu machen, dass der Malteserorden ja politisch neutral ist, politisch neutral auftritt. Und da Sie mich heute hier formal als Großhospitalier interviewen, kann ich natürlich in dieser Eigenschaft auch keine politischen Werturteile oder Einschätzungen abgeben. Das ist nicht Sache des Ordens. Ich habe meine persönlichen Erfahrungen und schaue natürlich durch die Brille eines ehemaligen Berufsoffiziers auf die Dinge, die sich um uns herum abspielen. Wichtig ist aus unserer Sicht, da bin ich jetzt wieder bei meiner Rolle, wichtig ist, dass wir Hilferufe hören bei oder von Menschen zum Beispiel aus der Ukraine, die seit 4 Jahren in einem Krieg leben. Und ich habe in Kiew, in Ivano-Frankivsk oder sonst wo in der Ukraine Waisenhäuser besuchen können oder mit ukrainischen Soldaten sprechen können, die ein oder zwei Gliedmaßen verloren haben. Arme, Beine, schwer verwundet. Wir stellen Prothesen her, stellen Prothesen bereit für Kriegsversehrte. oder das, was ich jetzt im Libanon gesehen habe. Wir müssen Hilferufe hören und da anpacken, wo Not am Manne ist oder an der Frau, unabhängig davon, wer jetzt politisch, historisch oder sonst wie Recht oder Unrecht hat. Das ist für uns nicht die ausschlaggebende Frage.
Zwei Fragen hätte ich noch an Sie. Die erste wäre, wie viel Freizeit hat eigentlich der Großhospitalier und wenn er welche hat, was macht er dann?
Ich habe schon noch Freizeit. Ich hasse übrigens diese Formel von der Work-Life-Balance. Das ist eine Formel, die für mich noch nie Sinn gemacht hat, weil Work nämlich auch immer Life ist und nicht alternativ dazu, sondern ein Teil davon. Und für mich ist das Malteser-Engagement mein Leben und ein Teil meines Lebens.
Und ein Teil der Freizeit?
Ja, also ich bin vor 4,5 Jahren in den Ruhestand getreten, der natürlich kein Ruhestand ist, aber ich habe jetzt auch die Zeit, mich zu engagieren und die Unterscheidung in Dienst oder Freizeit ist für mich nicht mehr relevant. Ja, ich habe schon noch, man sagt so Hobbys, ja, dafür bleibt schon noch genug Zeit.
Aber die verraten Sie nicht?
Ich bin sehr naturverbunden und gehe gerne zur Jagd und so wäre eine Antwort, ja. Okay.
Und dann die letzte Frage, die ich hätte. Welche Wünsche haben Sie für die Malteser und auch für den Orden?
Ja, wir müssen uns halt immer wieder daran erinnern, wo wir herkommen und was die Mission des Ordens ist. Tuitio fidei et obsequium pauperum. Das ist eigentlich ganz einfach, ja. Und das muss immer wieder auch in das Hier und Jetzt übertragen werden. Wir sind aus Tradition modern. Wir sind über 1000 Jahre hinweg traditionell immer auch modern gewesen oder geblieben. Technisch, moderne Krankenhäuser, Verfahren und alles das modern bleiben, mit der Zeit gehen. Es gibt ja diese schöne Formulierung Ecclesia semper reformanda. Das heißt, die Kirche muss sich auch immer wieder reformieren, in der Zeit bleiben. Im Zweiten Vatikanischen Konzil gab es dieses schöne Leitmotiv, das da lautete Aggiornamento, also die Kirche in die Welt von heute bringen, in den Tag von heute. Das könnte man auch auf den Orden anwenden. Wir müssen weiter modern bleiben, wie wir es immer waren, neue Herausforderungen wahrnehmen, darauf antworten. Und da ist es mir überhaupt nicht bange, das sehe ich rund um die Welt. Wenn ich vielleicht aber die Gelegenheit dieser letzten Frage nochmal für einen eigenen Punkt nutzen darf. Also mein Titel lautet Großhospitalier. Ich habe dann auch schon gesagt, dass es in den Assoziationen und Großprioraten und Werken auch Hospitaliers gibt, die auch so bezeichnet werden. Aber mir wäre es ein Anliegen, jetzt bei der Gelegenheit nochmal zu sagen, dass wir im Malteserorden, ob jetzt Mitglied im Orden oder im Malteser Hilfsdienst oder Freiwillige, dass wir uns alle als Hospitaliers verstehen. Wir sind alle Hospitaliers. Wir sind alle aufgefordert, aufzunehmen, anzunehmen, gastfreundlich zu sein, uns zu kümmern, uns zu bemühen. Das ist die Hospitaliersaufgabe. Und die ist nicht ausschließlich zugeordnet denjenigen, die das sozusagen in ihrer Job Description haben, sondern das ist etwas, ein Selbstverständnis, das jeder haben muss im Orden.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen recht herzlich. Es hat mir eine große Freude bereitet. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Pöhler.
Schön, dass ihr bei unserem Podcast Retten, Helfen, Reden mit dabei gewesen seid. Ihr findet uns ab jetzt überall da, wo es Podcasts gibt. Bis bald.